Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag haben wir einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12. Ich lese uns dort die Verse 1 bis 17 auf der Seite 155. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es war aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, die ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf, und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an, und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und vor allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestahen darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus, nämlich dem Bruder Jesu, und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Amen. Liebe Gemeinde, wir schreiben genau das Frühjahr 44 nach Christus. Denn das Todesjahr des Herodes Agrippa ist bekannt. Es ist Passafest, der Anlass, zu dem hunderttausende Menschen in Jerusalem sind. Ein gefundenes Fressen für diesen Herodes, um sich an den Anführern der jungen, gerade mal so 14 Jahre alten christlichen Gemeinde zu vergreifen. Ist das das Ende dieser neuen Bewegung der Christen? Wenn Herodes nach Jakobus auch den Simon hinrichtet, den Jesus selbst zum Petrus, das heißt ja Fels, erklärt hat, auf dem er seine Gemeinde bauen will, ist das jetzt das Aus? Alles stand auf Messerschneide. So sah es wohl auch die Gemeinde selbst. Einiges spricht dafür, dass sie sich in dem Saal versammelte, eben in dem Saal, indem Jesus mit seinen Jüngern eben diese 14 Jahre vorher das Abendmahl gefeiert hatte und in diesem Saal von Judas verraten wurde. Doch wer ist hier der Akteur, der das Heft des Handelns in der Hand hat? Ist das Herodes oder ist es der, der, wie unser Wochenspruch sagt, sogar den Sieg über den Tod erfochten hat? Und wenn er, der Sieger über den Tod, regiert, wie tut er das im Einklang mit seinem himmlischen Vater? Darüber kann man aus unserem Abschnitt nicht wenig erfahren, nicht wenig lernen, wie er regiert. Ein erstes: Er handelt entsprechend seinem Wort. Sicher war es schon ein schwerer Schlag, als Jakobus, der Bruder des Johannes, sein Leben lassen musste. Als der erste Blutzeuge aus dem Jüngerkreis, aus der Schar derer, die mit Jesus unterwegs gewesen waren, da war der Jakobus der Erste. Ganz sicher waren vor seiner Hinrichtung auch viele einzelne Christen und die Urgemeinde insgesamt auf die Knie gegangen und baten Gott flehentlich um die Erhaltung seines Lebens. Ganz sicher stieg auch bei vielen, als die Todesnachricht doch kam, die Enttäuschung hoch und die Zweifel an der Macht des Gebets. Kann ich mir einfach nicht anders vorstellen. Hatte doch Jesus selbst dem Gebet in seinem Namen so viele Verheißungen mitgegeben, eben haben wir eine gesungen. Und trotzdem konnte sich Herodes an seinem Leben vergreifen, während andere schwer misshandelt, wahrscheinlich ausgepeitscht wurden. Doch, und darüber muss man nachdenken, doch ausgerechnet an die beiden Brüder Jakobus und Johannes ist ein Wort von Jesus erhalten, dass sie, wie er selbst, den Leidenskelch trinken werden. Das hat Jesus ihnen vorausgesagt. Dass sie wie Jesus den Leidenskelch trinken werden. In Markus 10 kann man das nachlesen. Und tatsächlich ist jetzt dieser Jakobus der Erste aus dem Jüngerkreis, der für seinen Glauben an Jesus mit dem Leben bezahlt. Für uns wichtig ist, während wir hier durch das Gespräch der beiden Jünger, Jakobus und Johannes, mit Jesus einen Einblick in Gottes erklärten Willen bekommen. Bekommen wir ihn sonst oft nicht? Dann sind wir enttäuscht und resigniert, wenn unser Herr scheinbar unsere Gebete nicht erhört. Und doch geschieht alles, auch das für uns Schwere, nach seinem wohlbedachten Ratschluss. Wir haben nur keinen Einblick darin. Hier haben wir einen. Das war dem Jakobus so angesagt und er hat dort sogar Ja gesagt zu diesem Willen Gottes über seinem Leben. Ja, ich bin bereit, den Leidenskelch zu trinken. Und woran das auch noch sichtbar wird, und so ist das in unserer Zeit auch, dass Gott in schwerer Zeit immer auch noch kleine Zeichen uns mitgibt, dass wir es mit seinem Ratschluss zu tun haben. Wir haben noch eine nähere außerbiblische Überlieferung, was geschah, als Jakobus zu Tode kam. Als Herodes dem Jakobus einen kurzen Prozess bereitet hatte, sei auch jener dabei gewesen, wahrscheinlich um seinen Triumph auszukosten, der Jakobus an Herodes verraten und ausgeliefert hatte, der Denunziant. Aber durch das freie und mutige christliche Zeugnis des Jakobus sei dieser Denunziant, dieser zweite Judas, so bewegt worden, dass er sich umgehend zu Jesus bekannte. Deshalb wurde er gleich zusammen mit Jakobus zur Hinrichtung geführt. So hat man das damals immer wieder gemacht. Auf dem Weg zum Richtplatz habe er Jakobus um ein Zeichen der Vergebung gebeten. Schließlich war er ja jetzt dessen Bruder geworden. Jakobus habe einen Augenblick gezögert. Schließlich handelte es sich ja um seinen Verräter, der ihn zum Tode ausgeliefert hatte. Doch dann habe er ihm ein Zeichen des Verzeihens, steht nicht dabei welches, vielleicht den Bruderkuss, den man engsten Freunden gab, und ihm zugesprochen, Friede sei mit dir. Und so durfte der Jakobus jenen anderen seinen Verräter, wie Jesus den reumütigen Mitgekreuzigten, einfach mit ins Paradies nehmen. Mit ins Paradies nehmen. Wer wollte da annehmen, dass Jesus Christus dem Herodes auch nur einen Blick das Heft des Handelns abgetreten hatte? Nein, er handelt entsprechend seinem Wort. Und dort steht auch, dass man auch mit seiner Geduld im Leiden Gott preisen und ehren und loben kann. Nicht nur, dass man noch einmal davon kommt. Ein zweites, was sich hier nahtlos anschließt. Gott handelt nach seinem Plan. Wo wir im Alten Testament lesen, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Da ist genau übersetzt von seinen Plänen die Rede. Gedanke ist allgemein, Plan ist konkret. Gottes Pläne reichen weiter. Das stimmt auch für den befreiten Petrus. In den Kapiteln unmittelbar vor unserer Geschichte wird Petrus zu der Erkenntnis geführt, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass alle Menschen aller Völker zum Glauben an Jesus eingeladen sind. Das war ihm vorher nicht so klar. Nun ist er innerlich reif für die Völkermission. Manche Ausleger vermuten, Petrus sei unmittelbar nach unserem Abschnitt, wo es heißt, er ging an einen anderen Ort, ein erstes Mal in Rom gewesen zur Evangeliumspredigt. Was sicher ist, dass er sich anschließend auf Missionsreise begeben hat. Gott hatte offensichtlich diesen Plan mit ihm, deshalb holte er ihn aus dem Gefängnis. Ich habe auch schon öfter darauf hingewiesen, dass sein erster Petrusbrief unserem Glaubensbekenntnis, dem apostolischen, so wie es die Konfirmanden lernen, wesentlich zugrunde liegt. Auch um diesen Brief zu schreiben und die Grundlage für unser Glaubensbekenntnis zu legen, brauchte ihn Gott noch, holte er ihn aus dem Gefängnis. Und dann kam er auf jeden Fall auch nach Rom, denn eben der erste Petrusbrief ist von dort geschrieben. Und dort hat auch Johannes Markus, in dessen Elternhaus sich die Jerusalemer Gemeinde zum Gebet versammelt hatte. In dem Haus spielt unsere Geschichte. Dieser Markus hat ihm seine Predigten ins Lateinische übersetzt, dort in Rom. Und nach seinen Predigten als Dolmetscher hat er sie vielleicht zum Teil sogar schriftlich bekommen, dann das Markus-Evangelium verfasst, als das erste und älteste Zeugnis vom Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus, das wir haben. Auch dafür brauchte Gott den Petrus noch, als Augenzeuge Jesu und Kronzeuge des ersten und ältesten Evangeliums, Gott sei Dank, dass wir es haben. Und bestätigt und beurkundet sozusagen von Petrus selbst. Aber dann hatte Gott seinen Plan mit dem fast 70-Jährigen vollendet. aus dem römischen Staatsgefängnis, dem Mamertinischen Kerker, in den die Gefangenen, auch andere berühmte Leute, die die Römer gefangen genommen haben, nur mit Stricken hinuntergelassen wurden, kam er wahrscheinlich nur noch zu seiner Hinrichtung heraus. Und auch da ging ein Wort Jesu in Erfüllung, das von der Fessel, mit der Petrus geführt wird, wohin er nicht will. Auch da hatte Jesus schon darüber gesprochen. Aber er hatte einen Plan. Und dieser Plan zieht sich durch die ganze Lebensgeschichte bis zum alten Petrus in Rom, der dort stirbt. Weil alles nach Gottes Plan und nichts, aber auch gar nichts nach dem Plan des Herodes läuft, weder der Tod des Jakobus noch die Rettung des Petrus. Deshalb verließ Petrus wie im Traum damals im Jahr 44 das Gefängnis von Jerusalem, während er im Jahr 67 in Rom zur Hinrichtung geführt wurde. Vergangene Woche habe ich beim Einschulungsgottesdienst den Kindern von dem schottischen Afrika-Missionar, Arzt und Entdecker David Livingstone erzählt, der ganz Afrika ohne Weg und Steg auf Dschungelpfaden durchquert hat, von rechts nach links, von Ost nach West, mehrere tausend Kilometer. Aber als man ihm den Arztkoffer geklaut und seine Lebensmittelvorräte und Ausrüstungsgegenstände geplündert hatte, saß er im Dschungel fest. Für lange Jahre war er einfach wie vom Dschungel verschluckt. Niemand, auch nicht seine Frau und seine Kinder in England, wussten, wo er war und ob er überhaupt noch lebt. Bis ein Amerikaner auf die Idee kam, ihn im Dschungel zu suchen. Tatsächlich gelang es Henry Stanley, den bis auf die Knochen abgemagerten Mann mitten im Urwald zu finden. Und David Livingstone erholte sich wieder. Gott hatte den Mann eben nicht vergessen, der ein Pfadfinder Gottes sein wollte und auf seinen Reisen deshalb viermal die Bibel komplett durchlas, im Vertrauen darauf, den Plan Gottes darin zu finden. Und den hatte er auch gefunden. Dass es den gibt, hat er nicht zuletzt durch diese dramatische Such- und Rettungsaktion am eigenen Leben erfahren dürfen. Ein drittes geht aus unserem Abschnitt und aus dem Zusammenhang hervor. Gott handelt durch seine Boten. Gott handelt durch seine Boten. In unserem Zusammenhang kommen gleich mehrmals Gottes Boten, nämlich die Engel, vor. Ein solcher holt Petrus aus dem Gefängnis heraus. Ein solcher Engel vollzieht gleich nach unserer Geschichte die Strafe Gottes an Herodes, der sich in Caesarea wie ein Gott verehren ließ. Man kann sich deshalb ja fragen, warum hier gleich mehrfach Gottes Engel aktiv sind. Von ihnen, meine Antwort, von ihnen, sagt Jesus, sie sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Mit anderen Worten, sie können, die Engel können, was wir nicht können, Gott seinen Willen von den Augen ablesen. Und konsequent und machtvoll umsetzen. Sie sehen das Angesicht des himmlischen Vaters. Sie wissen, was er will. Und dass es sich dabei nicht um eine Märchenstunde handelt, wenn so viel Wunderbares geschieht, dafür gibt es auch ein Hinweiszeichen, das nämlich auch der jüdische Zeitzeuge und Historiker Josephus über den Tod von Herodes fast wortgleich mit der Apostelgeschichte aufgeschrieben hat. Ich lese uns das kurz vor. Am zweiten Tag der Spiele betrat dieser Herodes Agrippa von unserer Geschichte bei Tagesanbruch das Theater in einem Gewand, das aus Silber gewoben war und in den Strahlen der aufgehenden Sonne glänzte. Seine Schmeichler, die er da, die Klaköre, die er da, sein Fanclub, die er da um sich hatte, begannen sofort, ihn als Gott anzusprechen. Sei uns gnädig, riefen sie. Bis jetzt haben wir dich als einen Menschen respektiert, aber von nun an sind wir uns darüber einig, dass du mehr bist als ein Sterblicher. Genau das können Sie in der Apostelgeschichte auch nachlesen. Nur ein paar Verse weiter. Der König gebot ihnen keinen Einhalt. Noch wies er ihre Schmeicheleien als gottlos zurück. Ich bin gar kein Gott. Seid still, hätte er sagen können. Aber dann fühlte der König eine Schmerzattacke, so schreibt Josephus, im Kopf und starke Magenschmerzen. Aufspringend schrie er: Ich, den ihr einen Gott nennt, stehe unter dem Todesurteil. Sie brachten ihn in seinen Palast, wo er 5 Tage später nach ununterbrochenen Schmerzen starb. Und auch da sagt die Bibel, die Apostelgeschichte, ein Engel Gottes hat diese Strafe an ihm vollzogen. Aber auch ein Bote Gottes unterwegs. Hier in unserem Zusammenhang kommen also verstärkt Engel vor, weil die genau wissen, was sie im Namen Gottes auszurichten haben. Es ist also alles andere als eine leere Phrase. Wenn wir etwa mit dem Abendlied Paul Gerhards Gott zum Beispiel für die Kranken bitten, stell euch die güldenen Waffen ums Bett und seiner Engel Schar. Oder mit dem neueren Segenslied, deine Engel stell um uns, bewahre uns in deinem Frieden ewiglich. Die Engel Gottes kennen keine Kompromisse. Sie sind entschlossen und stark genug, um für Gott und seine Gläubigen da zu sein. So kann man sagen. Noch ein letzter Punkt. Gott handelt über Bitten und Verstehen, möchte ich als Überschrift drüber wählen. Die Jerusalemer Gemeinde verhält sich hier wirklich vorbildlich. Viele sind versammelt in der Nacht, bevor mit Petrus wahrscheinlich kurzer Prozess gemacht werden soll. Für viele ist an Schlaf sowieso nicht zu denken. Sie sind voller Angst und Sorgen. Umso mehr beten sie für Petrus. Doch als dann Petrus vor der Tür steht, glauben sie lieber alles andere, als dass Gott auf ihr Gebet so reagiert hat, dass Petrus freigekommen sein kann. Eher sind sie noch bereit zu glauben, Rode, die Magd des Hauses, ist jetzt wohl übergeschnappt. So steht es wörtlich in unserem Text. Ich empfinde es als wunderschöne Ermutigung, dass es nicht auf die Qualität unserer Gebete und schon gar nicht auf die Qualität unseres Glaubens ankommt, damit Gott auf unser Gebet reagiert. Unser Gebet mag uns dürftig vorkommen und unser Glaube mag immer wieder auch kleinmütig und angefochten sein. Gott lässt auch das unscheinbarste Gebet nicht unbeantwortet. Wir müssen ihm nur erlauben, zu antworten, wie er will. Seine Antwort wird weitreichender und durchdachter und segensvoller sein als unser Bitten. Seine Antwort wird weitreichender und durchdachter und segensvoller sein als unser Bitten. Auch das können wir an unserer Geschichte ablesen, wie an fast keiner anderen. Vor ein paar Jahren ging der Fall durch die Medien, dass ein Afghane, der vom Islam zum christlichen Glauben übergetreten war, von seinem eigenen Vater angezeigt und wegen Bibelbesitz angeklagt wurde. Der eigene Vater hat ihn ans Messer geliefert. Nach der islamischen Scharia wartete auf ihn das Todesurteil. Die Richter wollten ihm ein Schlupfloch lassen und forderten ihn auf, seinem christlichen Glauben doch jetzt, wo es ernst wird, abzusagen. Doch Abdul Rahman, wie der afghanische Christ heißt, blieb standhaft. Jetzt unterstellte man ihm auch in den westlichen Medien, also in uns im Fernsehen und in der Zeitung, er sei nicht ganz bei Trost, wie der Markt. Schließlich muss man ja verrückt sein, wenn man nur für seinen christlichen Glauben sein Leben riskiert. Der muss balabala sein. Das macht man doch nicht. Doch auch das ließ Abdul Rahman vor Gericht nicht gelten. Er nahm dazu Stellung. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, was ich tue. Damals war gerade eine große Pro-Christ-Veranstaltung mit Satellitenübertragung und Pfarrer Parzani betete mit so etwa 150.000 Menschen an über 1.000 Übertragungsorten für diesen Mann dort im Gefängnis. Schließlich wurde der Prozess wegen Verfahrensfehlern eingestellt und Abdul Rahman wurde nach Italien abgeschoben. Auch in diesem modernen Fall erhörte Gott die Gebete über Bitten und Verstehen. Ich schließe, indem ich auf den Anfang zurückkomme. Unsere Geschichte zeigt, wie er regiert. Wie Gott regiert. Unsere Antwort darauf, wie er regiert, in Bewahrung, auch durch Leiden, manchmal auch durch Strafe. Meine Antwort könnte das Motto von David Livingstone sein. Vielleicht auch unseres insgesamt. Sein Lebensmotto war als Pfadfinder Gottes, so hat er über sich gesagt, ohne Christus nicht einen Schritt. Mit ihm überall hin. Ohne Christus nicht einen Schritt. Mit ihm überall hin. Amen.